Afrikaner sagt, hier ist Wasser. Gibt es noch irgendein Problem, irgendein Hindernis? Steht irgendetwas meiner Taufe jetzt im Wege? Ich habe ja jetzt verstanden, was du gesagt hast. Und darauf Philippus, wenn du von ganzem Herzen glaubst, ist das kein Problem. Und er antwortet, ich glaube, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Und Philippus tauft ihn und danach lesen wir, dass Philippus nach der Taufe, ich sage mal, sowas wie weggebeamt wurde. Jedenfalls ist Philippus plötzlich nicht mehr da, sondern er findet sich woanders wieder, aber predigt auch dort weiter. Hier lässt sich schon das Wesentliche der Taufe erkennen an dieser Begebenheit aus der Apostelgeschichte. Der Mann hatte es gehört. Oh, jetzt ist irgendwie das Bild ausgefallen. Kommt wieder? Wahrscheinlich? Nein. Okay, dann eine Weile ohne Präsentation. Also, er hat es gehört, dafür seid ihr jetzt auch noch mehr herausgefordert, es zu hören. Philippus hat es ihm ja erklärt, er hat es geglaubt. Der Finanzminister sagt es laut und Philippus merkt es auch. Und dann wird auch sein Glauben hin getauft. Also gehört, geglaubt, getauft und jetzt fehlt nur noch, dass er auch Teil einer Gemeinde wird. Die äthiopische Kirche musste erst noch gegründet werden, bis heute führt sich die äthiopisch-orthodoxe Kirche auf diesen Eunuchen zurück. Aber nun schauen wir noch mal in einen Bibeltext aus dem Römerbrief, der unser Verständnis noch mal ein bisschen erweitert. Wer eine Bibel dabei hat, im Römerbrief Kapitel 6, Vers 3 bis 11. Und wir lesen zunächst 3 bis 4. Ah, da ist es ja schon wieder. Super. Oder wisst ihr nicht, dass wir mit Jesus Christus gestorben sind, als wir auf seinen Namen getauft wurden? Denn durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und begraben. Und genauso wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, so können auch wir jetzt ein neues Leben führen. Die Taufe, das Untertauchen, ist ein Sterben. Das Wasser geht über mir zusammen und das spüre und erlebe ich mit meinem ganzen Körper. Wieder so ein Zeichen, das ich mitnehme. Ich gehe in der Taufe den Weg mit Jesus ans Kreuz. Also Peter von Knorre lebt nicht mehr für sich und beim Auftauchen kommt eine neue Person hervor. Lesen wir weiter, Vers 5 und 6. Da wir in seinem Tod mit ihm verbunden sind, werden wir auch in der Auferstehung mit ihm verbunden sein. Unser früheres Leben wurde mit Christus gekreuzigt, damit die Sünde in unserem Leben ihre Macht verliert. Nun sind wir keine Sklaven der Sünde mehr. Ich habe also meinen Herrn gewechselt. Ich gehöre nicht mehr mir selbst, nicht mehr meinen Wünschen und Bedürfnissen. Jetzt lebe ich mit Jesus. Er ist mein Herr. Wir haben gerade gesungen, ich will dir nahe sein. Ich werde dir folgen, mein ganzes Leben in dir verlieren. Und nun wird es noch einmal erklärt. Vers 7 bis 11 lesen wir noch. Denn als wir mit Christus starben, wurden wir von der Macht der Sünde befreit. Und weil wir mit Christus gestorben sind, vertrauen wir darauf, dass wir auch mit ihm leben werden. Wir wissen, dass Christus von den Toten auferstand und nie wieder sterben wird. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Er starb ein für alle Mal, um die Sünde zu besiegen, und nun lebt er für Gott. Deshalb haltet daran fest, ihr seid für die Sünde tot und lebt nun durch Christus Jesus für Gott. Das zeigt mir die Taufe, dass ich meinem früheren Leben gestorben bin, dass mein Leben eine neue Richtung gewonnen hat, dass ich nicht mehr selber überlege, wo es lang geht, sondern Gott frage. Ich bin dem Leben gestorben, dem früheren Leben, dem Leben ohne Gott. Dem Leben, in dem ich selber meinen Weg suche, anstatt mich von Gott führen zu lassen. Dem Leben, in dem ich es mir bequem mache, aber doch immer unzufriedener werde, anstatt mein Leben Gott zu geben und ihn durch mich wirken zu lassen. Dem Leben, in dem ich mir selber helfe, statt Gott in mein Leben einzuladen und Hilfe von ihm zu empfangen. Dem Leben, in dem ich Zeit, Kraft, Geld für mich eingesetzt habe und doch nie genug hatte, anstatt mir von Gott das geben zu lassen und keinen Mangel zu haben. dem Leben, in dem ich nicht wohin wusste, wenn ich wieder gemerkt habe, dass ich mangelhaft bin und Grenzen habe, anstatt um Vergebung bitten zu können und von Gott Vergebung zu empfangen. Dem Leben, in dem ich abhängig war von bestimmten Dingen, Stoffen, Handlungen, Menschen, anstatt mit Gott zu gehen und Freiheit und himmlische Freude zu bekommen. Dem Leben, in dem ich nicht wusste, wie ich mit Krankheit, Tod und Jenseits umgehen soll, anstatt das Wissen zu haben, das Schönste kommt noch. Ich bin ein Gotteskind, ich habe meine Heimat, mein Zuhause für immer gefunden. Wir sind am Ende des ersten Teils über die Taufe und ich möchte gern, dass wir eine Zeit des Gebets nehmen und will uns drei Impulse mit in diese Zeit geben. Impuls 1. Wenn du noch nicht auf deinen Glauben hin getauft worden bist, ist es dran, dass du dich taufen lässt? Willst du als Antwort auf das, was Jesus getan hat, hier öffentlich bekennen, dass du von jetzt an das Eigentum von Jesus Christus bist? Dann sage es Jesus im Gebet. Und du kannst dann auch gerne in dieser Gebetszeit oder nach dem Gottesdienst auf mich zukommen. Ein zweiter Impuls. Wünschst du dir, dass jemand, den du kennst, den du lieb hast, hier in dieses Becken steigt und öffentlich bekennt, Jesus Christus, ja, ich gebe dir mein Leben. Ich sterbe mit dir, um mit dir wieder aufzustehen in ein neues Leben. Dann kannst du jetzt in dieser Gebetszeit für diese Person beten. Dein Gebet ist nicht umsonst. Und ein dritter Impuls, hast du jemand in Erinnerung, der hier stand und der hier öffentlich bezeugt hat, ich gehöre zu Jesus, aber jetzt auf einem ganz anderen Weg unterwegs ist, dann bete jetzt für diesen Menschen und bitte, dass Jesus seinem verlorenen Schaf nachgeht. Nun haben wir Zeit für Gebet und ich hoffe, dass ein Impuls für dich gepasst hat, wo du sagst, ja, den Impuls will ich aufnehmen fürs Gebet. Lasst uns beten, jeder für sich. Wenn jemand es auf dem Herzen hat, laut zu beten, ist auch die Freiheit dazu. Wählt die Haltung, die ihr für euer Anliegen am passendsten findet. Man kann zum Gebet stehen, man kann zum Gebet knien, man kann zum Gebet sitzen. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten. Ich mache dann den Abschluss am Ende. Jesus, als deine Gemeinde sind wir vor dir im Gebet und bitten dich, dass du unter uns wirkst und handelst. Du siehst die Menschen, die durch dieses Taufbecken gegangen sind. Du kennst jeden Einzelnen. Und du sagst uns, dass du der gute Hirte bist, der seine verlorenen Schafe sucht. Und so bitten wir dich heute für sie, die nicht mehr hier dabei sind, die auf einem anderen Weg unterwegs sind. Bitte stell du dich ihnen in den Weg. Sprich du sie an und mache uns zu brauchbaren Werkzeugen, dass wir ihnen dein Wort, deine Liebe, das geben können, was sie brauchen, um wieder neu zu dir zurückzufinden. Heile Verletzungen und vergib, wo wir selber Verletzende waren. Vater, und dann siehst du viele Menschen in der Schlag, in der Umgebung, in unserem Freundeskreis, in der Nachbarschaft, in unserer Familie, die dich vielleicht gar nicht kennen, noch nie richtig verstanden haben, wer du bist. Und von denen wir uns wünschen, dass sie auch diesen Weg gehen, ihr Leben dir geben, dir nachfolgen und erleben, dass du auch ihr guter Hirte wirst. Bitte begegne ihnen auch heute. Und mach auch jeden, der dafür eine Person gebetet hat, gib dir eine Idee, wie eine gute Begegnung stattfinden kann. Und ich bitte dich für jeden, der den Schritt zur Taufe noch nicht gegangen ist, schenk dir auch dazu Mut. Dieses öffentliche Bekenntnis abzulegen und mit dem ganzen Körper unterzutauchen und zu zeigen, jetzt lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Wir bitten dich, handel du unter uns, Gott. Amen. Am 3. November werden wir hier eine Taufe wieder haben und planen außerdem eine Tauferinnerung oder Tauferneuerung, dass wir dann nicht durchs Taufbecken gehen. Aber wer sagt, meine Taufe ist schon eine ganze Weile her und ich möchte das nochmal neu festmachen vor Gott, der wird das dann auch an diesem Tag machen können. In einem zweiten Teil schauen wir nur noch in den bekannten Text zum Abendmahl. Es wird deutlich kürzer als der erste Teil, also keine Angst. Mit dem Abendmahl kommen wir nun zu einem Zeichen unseres Glaubens, das nicht einmal an uns spürbar, fühlbar geschieht, sondern immer und immer wieder. Es gibt Christen, die feiern jeden Tag das Abendmahl. Wir haben auch solche in unserer Gemeinde. Es gibt Gemeinden, die feiern nur einmal im Jahr, am Gründonnerstag oder am Karfreitag. Oder es gibt andere, die es regelmäßig mit ihrem Ehepartner oder in ihren Familien feiern. Was ist das, das Abendmahl oder die Mahlfeier? Und wir schauen uns einen Abschnitt an aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth. Dort gab es ziemlich Schwierigkeiten, es ging dort übel zu. Und er wird sehr deutlich und sagt, die Abendmahlsfeiern, die ihr bei euch in Korinth habt, die schaden euch mehr. Die sind nicht zu eurem Guten, zu eurem Nutzen. Es ist sogar so weit gekommen, dass einige von euch darüber krank geworden sind oder sogar gestorben sind. Es gab Reiche und Arme. Die Reichen kamen satt mit großen Picknickkörben in die Gemeinde und gingen dann vollgefuttert und halb besoffen wieder nach Hause. Die Armen kamen ausgehungert, ohne irgendetwas in die Gemeinde und gingen auch hungrig wieder weg. Auf die Idee zu teilen kam anscheinend niemand. Um dieses Problem zu lösen, schreibt Paulus nochmal, wie eigentlich der Ursprung des Abendmahls gedacht war. Und wer eine Bibel dabei hat, schlage 1. Korinther 11, Vers 23 bis 26 auf. Das Folgende hat der Herr selbst gesagt, und ich gebe es euch so weiter, wie ich es empfangen habe. In der Nacht, als er verraten wurde, nahm Jesus der Herr eine Laib Brot, und nachdem er Dank gesagt hatte, brach er ihn und sprach, das ist mein Leib, euch ist er zugedacht, tut das zur Erinnerung an mich. Ebenso nahm er nach dem Abendmahl den Weinkelch und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund zwischen Gott und euch, besiegelt durch mein Blut. Wann immer ihr daraus trinkt, tut es zur Erinnerung an mich. Denn jedes Mal, wenn ihr dieses Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Das ist also quasi die Urform, nach dem sich jede Abendmahlsfeier ausrichtet. Jesus interpretiert hier eine ganz alltägliche Handlung, etwas ganz Normales, das bei jeder Hauptmahlzeit bei einem Juden passierte. Der Hausvater oder Gastgeber spricht ein Dankgebet und das übliche Gebet war: Gepriesen seist du, Herr, unser Gott, König der Welt, der Brot aus der Erde hervorgehen lässt. Dann nimmt der Hausvater oder Gastgeber einen Fladen Brot, zerbricht ihn und reicht ihn an die Anwesenden weiter. Das Brot wird zerbrochen und Jesus sagt jetzt, dieses zerbrochene Brot ist jetzt wie mein Körper, mein Leib, der für euch zerstört oder getötet wurde. Und Jesus zeigt, ich gebe euch, ich bin der Gastgeber, ich lade euch ein, ich handle für euch zu euren Gunsten. Und das ist für viele schwer annehmbar. Bezahle du für etwas, sagen wir eigentlich beim Abendmahl, was ich verbockt habe. Ich kann es nicht bezahlen, ich brauche das, brauche diese, die Vergebung, die Annahme, dass Jesus es bezahlt. Und dann sagt Jesus weiter, so sollt auch ihr füreinander handeln. Ich schenke euch Vergebung und ihr sollt einander Vergebung schenken. Wie wir beten, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und daher ist das auch eine sehr gute Angewohnheit, die wir gar nicht mehr so richtig praktizieren, vor dem Abendmahl noch mal etwas zu klären, was da noch sein könnte in meinem Herzen oder auch in der Beziehung zu jemand anders. Und dann die Aufforderung von Jesus, tut dies zu meinem Gedächtnis, denkt an mich. Jesus setzt dieses Zeichen, diese Handlung ein und fordert auf, es weiter zu tun, regelmäßig zu tun. Es gibt keinen festgelegten Rhythmus. Die frühe Kirche, die Urgemeinde, tat es jeden Sonntag immer an dem Fest der Auferstehung des Herrn. Aber halten wir uns die Bedeutung des Abendmahls noch einmal vor Augen. Der Kern des Evangeliums wird verkündet. Wir sind des Todes. Gott wird Mensch und stirbt am Kreuz aus Liebe für mich und nimmt mich an. Gott wendet sich uns zu und sagt, ich öffne eine Tür. Aus Liebe bezahlt er den höchsten Preis, damit wir leben können und nicht mehr des Todes sind. Zweitens, Jesus setzt es ein und fordert auf, tut es immer wieder, regelmäßig. Und wer ist dazu eingeladen? Wer darf essen und trinken? Wenn du diesem Gott glaubst und sagst, ja, ich habe das gehört und ich merke, ich brauche Vergebung. Auch für mich musste Jesus sterben. Und ich bereue, da wo ich vom Weg abgekommen bin, wo ich schuldig geworden bin, wo ich Sünder geworden bin, dann bist du eingeladen. Und wieso feiern wir? Weil es das Größte ist, dass Gott uns seine Liebe spürbar und schmeckbar gemacht hat, dass wir uns daran erinnern. Und weil er wiederkommt, sichtbar für alle. Das war nun im Schnelldurchgang, aber auch diesen Teil schließen wir mit einer kurzen Gebetszeit ab. Ich sagte gerade schon, ein Gebet, das bei uns unüblich geworden ist und ich weiß noch gar nicht, wieso oder weshalb und wann es verschwunden ist, das Sündenbekenntnis. Und ein Text, über den ich nochmal in der Vorbereitung gestolpert bin, hat mich nochmal daran erinnert, dass das eigentlich ganz, ja, wie ein Baustein dazugehört, dass wenn wir Vergebung empfangen, auch unsere Sünde vor Gott bekennen. Denn wenn wir nichts zu bekennen haben, wenn ich mir keiner Schuld bewusst bin, wenn ich denke, ist doch alles in Ordnung bei mir, dann brauche ich ja auch keine Vergebung. Ich lese uns noch einen Text von Dietrich Bonhoeffer mit einem seiner vielleicht bekanntesten Themen, zum Thema der billigen Gnade, die ja uns, so sagt er, der Todfeind ist, weil wir gar nicht mehr verstehen, wozu wir eigentlich diesen Kern, wozu wir das Evangelium, wozu wir das Abendmahl, die Vergebung brauchen. Billige Gnade ist der Todfeind unserer Kirche. Unser Kampf heute geht um die teure Gnade. Billige Gnade heißt Gnade als Schleuderware, verschleuderte Vergebung, verschleuderter Trost, verschleudertes Sakrament. Gnade als unerschöpfliche Vorratskammer der Kirche, aus der mit leichtfertigen Händen bedenkenlos und grenzenlos ausgeschüttet wird. Gnade ohne Preis, ohne Kosten. Billige Gnade heißt Gnade als Lehre, als Prinzip, als System. Heißt Sündenvergebung als allgemeine Wahrheit. Heißt Liebe Gottes als christliche Gottesidee. Wer sie bejaht, der hat schon Vergebung seiner Sünden. Die Kirche dieser Gnadenlehre ist durch sie schon der Gnade teilhaftig. In dieser Kirche findet die Welt billige Bedeckung ihrer Sünden, die sie nicht bereut und von denen frei zu werden sie erst recht nicht wünscht. Billige Gnade ist darum Leugnung des lebendigen Wortes Gottes, Leugnung der Menschwerdung des Wortes Gottes. Billige Gnade heißt Rechtfertigung der Sünde und nicht des Sünders. Weil Gnade doch alles allein tut, darum kann alles beim Alten bleiben. Billige Gnade ist Predigt der Vergebung ohne Buße, ist Taufe ohne Gemeindezucht, ist Abendmahl ohne Bekenntnis der Sünden, ist Absolution ohne persönliche Beichte. Billige Gnade ist Gnade ohne Nachfolge, Gnade ohne Kreuz, Gnade ohne den lebendigen Mensch gewordenen Jesus Christus. Wie angekündigt, eine Zeit der Stille, wo uns diese Worte auch nochmal nachwirken können. Und eine Einladung, Sünde und Schuld, auch eine Haltung vor Gott zu bekennen und sagen, Gott, ich brauche heute deine Vergebung. Ich brauche heute deine Gnade und bekenne dir mein Abweichen von dem, was du mir gezeigt hast.